Liebe Gemeinde, das ist eigentlich ein Wunder, dass ich diese Worte gerade hier gesagt habe, dass ich sie aussprechen durfte. Wir feiern heute zu Pfingsten nicht weniger als ein Wunder. Wir feiern das Wunder, dass hier auf dieser Erde die Gemeinde Gottes entstehen durfte. Wir feiern das Wunder, dass der Heilige Geist auf diese Erde kam, um in jedem gläubigen Menschen, in jedem Christen einzuziehen. Also, das muss man sich echt mal bewusst machen, ja? Wenn wir unser Leben Gott gegeben haben, wenn wir umgekehrt sind zu ihm, dann wohnt durch den Heiligen Geist Gott selbst in uns. Das ist ein großes Wunder. Und nicht immer ist uns ja, glaube ich, auch bewusst, ja, wie zentral der Heilige Geist ist. Ja, es wird vielleicht auch in unseren Kreisen vielleicht auch weniger über ihn geredet als vielleicht in anders ausgerichteten Gemeinden. Und ich sage auch nicht, dass das falsch sein muss. Ja, es wurde auch in einem Gebet ja auch gesagt, der Heilige Geist, der drängt sich ja nicht selbst in den Vordergrund, sondern er ist mehr im Hintergrund. Ja, er macht den Vater und Jesus Christus groß. Aber ich hoffe, wir sehen es heute in der Predigt, ja, dass der Heilige Geist einfach ganz essentiell nötig ist für unser geistliches Leben. Und ich habe heute eine etwas ungewöhnliche vielleicht Vorgehensweise gewählt. Ich habe euch gleich 3 kurze Texte mitgebracht, die uns wichtige Informationen über das Wirken des Heiligen Geistes in uns Christen vermitteln. Also ihr seht auch hier schon das Predigtthema, der Heilige Geist in unserem Leben als Christ. Und wir möchten gleich in den ersten Text einsteigen. Den finden wir im Römerbrief in Römer 8, die Verse 14 bis 17. Dieser Text, so kann man sagen, das ist ja ein Basistext darüber, was der Heilige Geist in uns Christen tut. Ich lese vor, Römer 8, 14 bis 17. Dort heißt es, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Gleich mal eine kleine Randbemerkung. Ja, in den Versen 14 und 15 ist von Söhnen Gottes die Rede. Ja, die Töchter sind damit auch angesprochen. Ja, in manchen Übersetzungen heißt es, glaube ich, auch Söhne und Töchter. Und dann in den Folgeversen 16, 17 ist auch von Kindern Gottes die Rede. In der Vorbereitung zu dieser Predigt, da habe ich ein Booklet, also eine Broschüre des deutschen Pastors Daniel Knoll zum Thema Heiliger Geist gelesen. Wer sich dafür interessiert, dieses Booklet, das findet man auf der Webseite von Evangelium 21. Findet man das entweder zum Herunterladen oder bestellen könnte man oder kann man es sich auch. Und ich werde mich heute das eine oder andere Mal auf diese Broschüre beziehen. Darin schreibt der Daniel Knoll unter anderem, ohne den Heiligen Geist hätten wir keine Bibel und keinen, der sie verstehen könnte. Wir hätten kein Werk Jesu auf der Erde, keine Jungfrauengeburt, Taufe, Wunder, Auferstehung. Es gäbe keinen vom Geist gesalbten Christus, kein einziges Kind Gottes. Wir hätten keinen einzigen Gottesdienst, keine christliche Predigt, nicht ein Gebet. Es gäbe keine Jüngerschaft und Heiligung, keine Wiederherstellung der gefallenen Schöpfen und keinen einzigen Menschen mit Hoffnung auf eine Ewigkeit in Gottes Gegenwart. Und ich bin überzeugt, Daniel Knoll, der hat recht mit dem, was er da alles aufzählt. Also so nötig, ich wiederhole es nochmal, ist der Heilige Geist. Ja, ist uns das eigentlich klar? Ja, und dieser Text aus Römer 8, der bestätigt das ja auch, finde ich, eindrucksvoll. Also wir haben in diesen paar Versen gesehen, ohne den Heiligen Geist könnten wir keine Gewissheit darüber haben, Gottes Kinder zu sein. Wir wären nicht Gottes Kinder ohne den Heiligen Geist. Und nur der Heilige Geist, der macht uns frei von Angst, sondern führt uns stattdessen in die vertrauensvolle Beziehung eines Kindes zu seinem Vater. Und wir können auch nur durch ihn mit Jesus leiden. Denn ohne den Heiligen Geist, da würden wir garantiert beim ersten Widerstand aufgrund des Glaubens an Jesus aufgeben. Aber wir haben mit ihm stattdessen die Aussicht auf die Herrlichkeit im Himmel, in Jesu Gegenwart. Marius hat es doch schon gesagt, genau das ist nämlich mit dem Erbe gemeint, ja, das in Vers 17 erwähnt wird. Also das alles, das sind Grundlagen für das, wer der Heilige Geist ist und was er tut. Aber was tut der Heilige Geist sonst noch in uns? Ja, dazu noch zwei weitere Texte, wobei das eine streng genommen kein Text, sondern nur ein einziger Vers ist. Und dieser Vers, der wird uns nächste Woche gleich wieder begegnen, wenn wir dann die Einführung in den zweiten Timotheusbrief haben werden. Und zwar möchte ich noch mit euch 2. Timotheus 1, Vers 7 lesen. 2. Timotheus 1, Vers 7. Dort steht, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Ich meine, dieses Wort Zucht, ja, das am Ende des Verses, das mag sich für unsere Ohren vielleicht etwas missverständlich anhören, ja. Manche anderen Übersetzungen, zum Beispiel die Lutherbibel, die verwendet das Wort Besonnenheit hier an dieser Stelle. Man könnte es auch übersetzen, dieses Wort mit Selbstbeherrschung oder mit gesunder Verstand oder richtiges Verständnis könnte man es auch wiedergeben. Das alles sind Wörter, die für Klarheit stehen, für Klarheit. Und danach sehnen wir uns doch alle, oder? Gerade in einer Zeit wie der unseren, die voll ist von Verwirrung, Chaos, Unsicherheit, da wünscht man sich doch Klarheit, nicht wahr? Und mit Kraft, was wir hier auch in dem Vers finden, damit ist jetzt nicht unbedingt Körperkraft gemeint, ja. Damit ist mehr gemeint innere Kraft oder Stärke oder auch Mut, könnte man sagen. Also wir können mal festhalten, der Heilige Geist zeigt sich in Liebe statt in Lieblosigkeit. Er ist in Kraft statt in Schwäche sichtbar und er äußert sich in Selbstbeherrschung anstatt in Chaos und Rücksichtslosigkeit. Dort, wo Liebe, Kraft und Klarheit bzw. Besonnenheit wachsen, dort wirkt Gottes Geist. Schön und gut, denkst du jetzt vielleicht, aber wie kann das jetzt konkret zur Anwendung kommen in meinem Leben? Was heißt das jetzt praktisch? Und hier möchte ich noch ein zweites Mal auf die Broschüre von Daniel Knoll zurückkommen. Er schreibt dort weiter, geistliche Wahrheiten können wir mit unserem Verstand erfassen. Aber erst, wenn sie tief in unser Herz gedrückt werden, prägen sie einen Abdruck, durch den wir sie in ihrer Klarheit und Tiefe erleben. Die große Frage lautet, was können wir dafür tun, diesen Abdruck des Heiligen Geistes in unserem Herzen zu erleben? Ich schlage fürs Erste zwei Schritte vor. Brems ab und bete dafür. Und er führt dann weiter aus, wie er in einer tiefen Krise auf einer Autofahrt, wie er da mal einen Bibelvers gehört hat in seiner Audiobibel, einen Vers, den er schon lange kannte, aber dessen Wahrheit ihm erst in diesem Moment ganz im Tiefsten bewusst wurde. Ja? Und um diese Erkenntnis zu verarbeiten, hat er tatsächlich abgebremst, ist also stehen geblieben mit dem Auto, ausgestiegen und ja, hat mit Gott darüber gesprochen. Daher also diese zwei Schritte, ja, die er erwähnt, brems ab und bete dafür. Ja? Und er führt noch weiter aus. Der Heilige Geist, also ich zitiere wieder Daniel Knoll, der Heilige Geist wartet darauf, in deine Lebensrealität hineinzuwirken, in deine Frustration, Unsicherheit, Einsamkeit und Zerbrochenheit. Er hört deine bohrenden Fragen. Bin ich gut genug? Ist mein Leben sinnvoll? Ist mein Dienst für Jesus wertvoll? Gott hat uns in der Bibel deutliche Antworten darauf gegeben. Aber er weiß auch, dass es immer wieder Zeiten gibt, wo wir diese Antworten nicht wirklich erleben. Vielleicht glaubst du an die Zusagen in Gottes Wort, dass Christus dich eigentlich bedingungslos liebt und angenommen hat, dass du in Jesus eigentlich allen Grund hast, dankbar und zufrieden zu sein, dass es sich eigentlich lohnt, gegen Sünde zu kämpfen, dass du Gott eigentlich völlig vertrauen kannst für die nächste große Entscheidung. Aber in deinem Herzen bist du weit von dieser Glaubenswahrheit entfernt. Nimm eine bestimmte biblische Wahrheit, die du glaubst, aber gerade nicht erlebst, und bete: Herr, drücke durch deinen Geist das Siegel dieser Wahrheit so tief in mein Herz, bis es einen Abdruck prägt, der mich sie erleben lässt, vielleicht wieder neu, sodass Jesus in diesem Bereich meines Lebens verherrlicht wird. Soweit Daniel Knoll, und ich glaube, da kann man sich ihm nur anschließen, oder? Und wenn du dich gerade angesprochen gefühlt hast, dann nimm doch dieses Gebet und mach es zu deinem eigenen Gebet. Ich wiederhole es noch einmal. Herr, drücke durch deinen Geist das Siegel dieser Wahrheit so tief in mein Herz, bis es einen Abdruck prägt, der mich sie erleben lässt, vielleicht wieder neu, sodass Jesus in diesem Bereich meines Lebens verherrlicht wird. Ja, dann kommen wir zum dritten Text, auf den ich jetzt noch eingehen möchte. Den finden wir im Galaterbrief in Kapitel 5. Und zwar die Verse 16 bis 25. Galater 5, 16 bis 25. Dort schreibt Paulus: Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Also ich werde jetzt nicht auf jeden einzelnen Vers in diesem Abschnitt und auch nicht auf jeden Bestandteil der Frucht des Geistes ganz im Detail jetzt eingehen. Ich möchte so ein bisschen die großen Linien dieses Abschnittes zeichnen. Der Vers 16, der heißt in einer anderen Übersetzung, in der NEU: Ich will damit nur sagen, lasst den Geist Gottes euer Leben bestimmen, dann könnt ihr den Begierden in euch widerstehen. Ich finde, das ist eine äußerst passende Beschreibung dessen, was mit Wandel im Geist gemeint ist. Na? Wenn ich in meinem geistlichen Leben nachlässig bin, wenn ich mich nicht groß mit Gott und seinem Wort beschäftige, dann ist es kein Wunder, wenn dann auf einmal die inneren Begierden wieder so stark werden, dass ich ihnen dann auch mehr und mehr wieder nachgebe, oder? Aber umgekehrt gilt ja auch: Wenn ich eine tiefe und stabile Gottesbeziehung habe, dann werde ich in der Kraft des Heiligen Geistes mehr und mehr Sieg über die Sünde auch erleben dürfen. Dann wird er sie mir schenken. Vers 17, ja, das beschreibt ja diesen Konflikt zwischen Fleisch und Geist, also so diesen Konflikt in meinem Leben zwischen meiner alten Natur, die Gott feindlich gegenübersteht, und dem Geist Gottes, der ja eben in mir lebt, wenn ich eben Gott mein Leben anvertraut habe. Ich muss sagen, dass dieser Vers in der Vorbereitung mich tatsächlich recht ermutigt hat. Wie denn das? Wie kann so ein Vers ermutigend sein, fragst du dich vielleicht. Naja, weil dieser Vers zeigt, dieser Konflikt, den ich aus meinem eigenen Leben durchaus kenne, der ist total normal. Das ist nichts Ungewöhnliches. Kennst du das nicht auch? Geht's dir nicht auch so, dass du so einen Konflikt aus deinem eigenen Leben auch kennst? Ich vermute, jeder Nachfolger Jesu kennt diesen Konflikt. Und ich habe nämlich früher mal geglaubt, ja, wenn ich eine wirklich starke, stabile Gottesbeziehung habe, dann werde ich Versuchungen gar nicht mehr wirklich wahrnehmen, Versuchungen zu Sünde, dass ich sie immer weniger spüren werde. Aber mittlerweile denke ich, das war Wunschdenken von mir. Wahrscheinlich auch dem Wunsch geschuldet, einfach weniger innere Kämpfe erleben zu müssen. Es ist nicht so, dass das Leben im Geist einen immun machen würde gegen Versuchungen. Denn die alte Natur, die ist noch in uns. Und solange wir leben, wird sie sich niemals ganz geschlagen geben. Dieser Kampf, der endet erst in der Ewigkeit bei Jesus endgültig. Wir erleben Versuchungen, das ist normal. Und leider werden wir ihnen immer wieder auch mal nachgeben. Und ja, in den Versen 19 bis 22, da werden dann eben die Werke des Fleisches und die Frucht des Geistes so einander gegenübergestellt. Und wir sehen darin auch, ja, die Auswirkungen, je nachdem, welche Werke wir tun, sind grundverschieden. Sie könnten unterschiedlicher nicht sein. Und ein bisschen näher möchte ich noch auf den Vers 21, den zweiten Teil des Verses eingehen. Vers 21, ich lese den nochmal. Ich glaube, da haben wir auch eine extra Folie dazu, meine ich. Ja, danke. Wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Das könnte einem ja fast Angst machen, oder? Was ist denn, wenn ich zum Beispiel vergangene Woche mal unberechtigterweise zornig war oder völlig unnötigerweise mit jemandem gestritten habe oder wenn ich mal selbstsüchtig war? Das wird ja unter die Werke des Fleisches gerechnet, nicht wahr, das alles? Und davon sind wir doch aber alle betroffen, auch als Christen, oder? Muss man, wenn man diesen Vers jetzt liest, dann Angst haben um die Ewigkeit, um das Heil? Bevor wir uns zu sehr Sorgen machen, gehen wir nochmal in Römer 8 zurück. Ich lese noch einmal Römer 8, 15 und 16. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist die Basis. Wenn du in deinem Inneren wirklich weißt, ja, ich bin Kind Gottes, dann bleibt das auch so. Das ist unverrückbar und unveränderlich. Du brauchst also keine Angst zu haben, dass Sünde, mit der du jetzt noch kämpfst, dass diese dir den Status als Gottes Kind wieder aberkennen kann. Wenn der Heilige Geist in dir einmal Wohnung genommen hat, dann zieht er nicht wieder aus irgendwann mal. Der bleibt. Gut, jetzt haben wir aber in Vers 21 diesen Ausdruck gehabt, solche Dinge tun. Was diesen Ausdruck betrifft, lohnt es sich, einen Blick in den ersten Johannesbrief zu werfen. Ich lese stellvertretend, weil wir dort diesen Ausdruck auch mehrmals finden, nämlich. Und ich lese stellvertretend zwei Verse aus 1. Johannes 3. 1. Johannes, Kapitel 3. Ich lese zuerst mal den Vers 4. 1. Johannes 3, Vers 4. Jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Und dann Vers 9. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Also hier haben wir den Ausdruck, wo es heißt, die Sünde tun. Ja? Und manche Bibelübersetzungen, die haben dazu eine Fußnote. Und wenn deine das nicht hat, dann lass es dir von mir sagen. Mit diesem Ausdruck die Sünde tun, damit ist ein regelmäßiges, beständiges Praktizieren von Sünde gemeint. Also dass man bewusst in Sünde lebt und auch nicht beabsichtigt, das zu ändern. Damit sind jetzt also nicht Ausrutscher gemeint, ja, die man hinterher bereut und wegen denen du dich auch schuldig fühlst. Darum geht es überhaupt nicht. Und für Galater 5 gilt dasselbe. Es geht also nicht darum, dass du mal unbeherrscht im Zorn reagiert hast oder dass du in einer bestimmten Situation eben nur deinen eigenen Vorteil im Auge hattest und den anderen und dessen Bedürfnisse ignoriert hast. Nein, gar nicht. Es geht bei den Werken des Fleisches um einen bewusst gewählten Lebensstil, der dann zwangsläufig zu solchen Werken führt. Ja, das ist ein Lebensstil, der vom Reich Gottes ausschließt. Und natürlich steckt darin auch eine Warnung, weil wenn jemand sich Christ nennt, aber ein Leben führt, das sich jetzt überhaupt nicht von der Umgebung, die ohne Gott lebt, unterscheidet, ja, dann ist schon auch angebracht, sich mal zu hinterfragen, ob man denn überhaupt eine Beziehung hat, ob der Heilige Geist wirklich in einem ist oder ob man nur ob man das nur vorspielt, beziehungsweise auch sich selbst etwas vormacht. Auch das kann es geben. Aber wenn du zum Beispiel Reue erlebst über deine Werke des Fleisches und Buße tust darüber, dann ist das ein ziemlich sicheres Zeichen dafür, dass der Heilige Geist in dir lebt. Oder wenn du auch die Frucht des Geistes in dir oder anderen siehst und dich darüber freust, dann ist das ebenfalls, dann deutet das auch sehr stark darauf hin, dass der Heilige Geist in dir lebt. Nebenbei bemerkt, vielleicht hast du dich auch schon mal darüber gewundert, warum bei der Frucht des Geistes die Einzahl steht anstelle der Mehrzahl. Also warum steht hier Frucht des Geistes und nicht Früchte des Geistes? Gerade auch im Vergleich mit den Werken des Fleisches. Ja, es werden mehrere Dinge aufgezählt. Einmal steht die Einzahl, einmal die Mehrzahl. Wie kommt das denn? Meines Erachtens steht bei der Frucht des Geistes deshalb die Einzahl, weil diese verschiedenen Charakterzüge, die dort aufgezählt werden, weil die untrennbar miteinander zusammengehören. Man kann sie jetzt nicht einfach voneinander trennen. Es ist nicht möglich, zum Beispiel in der Freude zu wachsen, aber in zum Beispiel der Liebe überhaupt kein Wachstum zu erleben. Das alles ist miteinander untrennbar verbunden. Ja, wir haben uns jetzt also drei verschiedene Bibeltexte zum Wirken des Heiligen Geistes in uns Christen angeschaut. Und ich möchte nochmal zusammenfassen. Es ist ein riesiges Privileg, es ist ein Wunder, dass Gott selbst durch den Heiligen Geist in uns wohnt. Geben wir ihm doch mehr und mehr Raum in unseren Herzen, damit er mehr und mehr in uns wirken kann. Und die Frucht des Geistes mehr und mehr in uns sichtbar werden darf. Gott, helfe uns dabei. Und ich wiederhole zum Abschluss noch einmal das Gebet von Daniel Knoll. Herr, drücke durch deinen Geist das Siegel dieser Wahrheit so tief in mein Herz, bis es einen Abdruck prägt, der mich sie erleben lässt, vielleicht wieder neu, so dass Jesus in diesem Bereich meines Lebens verherrlicht wird. Amen.